Doc-Talk und was war der, war die Headline? Irgendwas mit Nase? Nee.
Freischnauze.
Freischnauze, genau.
Ja.
Der erste Podcast ist Freischnauze, weil wir heute uns gar kein Thema vorgenommen haben.
Genau.
Genau.
Quasi passend.
Also hier, ich sitze hier zusammen mit René. René ist mein Nachbar und Coach-Kollege, der netterweise hier das Equipment für den Podcast zur Verfügung gestellt hat. Hi René, wir sind hier freischnauze unterwegs. Das ist unser Headline für den Talk.
Es ist irgendwie ungewohnt. Sobald das Ding an ist, fühlt man sich gleich irgendwie anders. Die ganze Zeit quatscht man miteinander und dann ist das plötzlich irgendwie ganz anders.
Könnte ich jetzt glatt coachen. Ne? Mein Coach, ich sage immer, sprich nicht von Mann, sondern sprich von dir.
Ja.
Tue ich aber nicht, weil du bist ja auch Coach. Wir stehen übrigens hier auf einem ziemlich genialen Platz. Draußen windet's, deswegen sind wir in dem Coaching-Mobil unterwegs. Haben einen riesigen Blick über die Eifel. Was ist das für ein Teil von der Eifel, sagst du?
Ich weiß gar nicht, das ist die Voreifel. Die Voreifel auf jeden Fall. Hier ist, wie heißt das Örtchen hier gleich noch? Ich hab's vergessen.
War das ein Bergheim oder was war das?
Ja, Bergheim ist ja um die Ecke, aber es heißt hier gleich ein bisschen anders.
Also nicht das Bergheim von Erftstadt, falls das jemand kennt, sondern es gibt einen Ort namens Bergheim in der Eifel. Ja. Und dann sind wir einfach ein Stückchen weitergefahren, so Richtung Eifelblick, und den hatten wir absolut, das so richtig genial. So frei Schnauze sind wir unterwegs. Das Ganze nennen wir jetzt Dog Talk. Warum? Weil mich gerade ein Hund anschaut. Der Wilson ist nämlich dabei. Das ist unser Maskottchen. Und mit dem Wilson gehen wir nämlich gerne spazieren und jetzt darf er wegen dem Wind mit uns im Van sein und gucken.
Ja, der guckt immer so ganz niedlich. Und der fühlt sich auch direkt angesprochen, kommt einmal hoch, nach oben. Er hat einfach ein Gespür dafür, er weiß Bescheid. Auch ein ganz süßer. Und erinnert mich ja auch unglaublich stark an meinen alten Hund. Da sieht er fast 1:1 genauso aus. Sehr lustig. Und spannend finde ich allerdings, ja, du kannst aber nicht hoch. Du hast eigentlich was ganz Cooles gesagt gerade. Du hast gesagt, ich bin ja auch Coach. Und ich glaube, manche Leute denken tatsächlich, dass man als Coach gar keinen Coach mehr braucht. Also nicht. Sehe ich persönlich anders. Ich glaube, da kommt man nie irgendwie drüber hinweg. Weil man ja immer wieder, also zumindest wenn man ein gewisses Level erreicht hat, sich irgendwie zu entwickeln, Persönlichkeitsentwicklung oder wie auch immer man das benennen will, dann naja, süchtig ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber man ist schon gewillt, einfach sich immer ein Stück weit noch weiterzuentwickeln. Und vielleicht erkennt man nochmal irgendwie eine Latte im Zaun, die man irgendwie rausbrechen will, wenn man sagt, okay, da ist jetzt wieder was dran zu arbeiten. Wir hatten ja gerade das Thema, was ich jetzt gerade erst mit meinem Coach besprochen habe. Weiß nicht, wie siehst du das? Coachen? Also ist man als Coach davor gefeiert, dass man gecoacht wird?
Was ich kennengelernt habe, ist, dass wir Coaches uns untereinander treffen und auch schon mal mit anonymen Daten, versteht sich, über Fälle sprechen, um einfach nochmal eine weitere Meinung reinzubekommen, eine weitere Perspektive. Wenn wir mit Coaches arbeiten, die möglicherweise jetzt schwierig für uns zu fassen sind. Insofern tauschen sich Coaches ja sowieso aus. Dieses Coaches, Coachen, Coaches fand ich immer sehr schwierig. Eines Besseren wurde ich belehrt, als ich neulich in einem Retreat unterwegs war. Da waren wir 20 Teilnehmer und 10 Coaches und ich habe mich unter die Teilnehmer gemischt, wollte mal da gar nicht besonders im Mittelpunkt stehen, sondern selber Erfahrungen machen. Das fand ich interessant. Also es hat sogar für mich funktioniert. Obwohl ich persönlich viel auch alleine unterwegs bin mit dem, was ich tue. Ich bilde mich weiter, habe einiges an Lebenserfahrung mitgebracht, habe meine Ausbildung gemacht. Und in der Regel reicht mir das, um intuitiv mit Klienten umzugehen. Aber es kann durchaus nützlich sein, an bestimmten Stellen des Lebens nicht alleine unterwegs zu sein und dann nochmal die weitere Perspektive mit ins Boot zu bekommen. Und das waren ganz neue Erfahrungen, die ja auch mit Atemtechniken, Meditation und Yoga zu tun hatten, aus Ecken, die ich auch so noch nicht kennengelernt habe, obwohl ich ja selber auch Meditationslehrer bin.
Ja, Es ging ja ganz ähnlich. Wir waren ja auf demselben Retreat, also ich ja ein bisschen eher als du. Ja, das war auf jeden Fall, das auf jeden Fall nochmal was ganz Spannendes, wenn man so ein, wenn man nochmal andere Leute oder andere Perspektiven, andere Coaches aus anderen Sichtweisen erlebt, also nicht bloß sieht oder mit ihnen spricht, sondern es auch wirklich selber erlebt. Und ich selber habe für mich halt festgestellt, also nicht bloß im Retreat, sondern auch schon vorher, dass obwohl man Coach ist, gibt es immer wieder Sachen, die man einfach dazu lernen kann. Und nicht jedes Problem oder Problem ist vielleicht das falsche Wort, jede Aufgabe, die ein Coach hat, geht ja jeder Coach auf gleiche Art und Weise an.
Ja, genau. Mhm.
Und ich bin zum Beispiel in das Thema Coaching gekommen. 2008 oder so hat das bei mir angefangen. Natürlich vorher viel mit dem Thema mich auch beschäftigt. Ich glaube, mein erstes Buch war Denke nach und werde reich von Napoleon Hill. Ich weiß nicht. Ganz altes Schinken.
Und hat es geklappt, 2008 bis jetzt? Wie reich bist du geworden?
Ich glaube, 2003 habe ich das Buch angefangen zu lesen.
Okay.
Ich glaube, ich habe das schon 4-mal gelesen und habe es irgendwie nie so richtig verstanden. Das, ich glaube, dass es jetzt erst so weit ist, dass ich es verstehen würde.
Was war denn die Hürde an dem Buch? Was war denn so schwer zu verstehen? Hat er der wilde mathematische Formeln? Oder?
Nee, tatsächlich geht es ja um einen selbst. Also die Frage ist man immer so weit, dass man diese Lektion, die einem dort präsentiert werden, kann man die aufnehmen. Und es gibt so ein cooles Zitat von der unendlichen Geschichte. Also vielleicht kennst du diesen Film noch.
Das ja.
Mit Fuchur, dem Drachen und
na
so.
Na klar.
Da hieß es, glaube ich, im zweiten Teil, ein Buch ist immer anders, wenn man es zweites Mal liest. Und das habe ich mir gemerkt und deswegen habe ich mir auch angewöhnt, Bücher auch teilweise 2 oder 3 Mal zu lesen, weil sie tatsächlich jedes Mal was Neues irgendwo mitgeben. Und eines meiner Lieblingsbücher ist zum Beispiel, wie man Freunde gewinnt, von Dale Carnegie. Auch das habe ich mehrfach als Hörbuch gehört und gelesen. Und jedes Mal bekommt man wieder neue Infos mit. Und man sieht die Sachen wieder aus einer neuen Perspektive, weil man ja wieder sich einen Schritt nach vorne bewegt hat. Und ich glaube, es gibt keine Formel, mit der man das Leben bestreiten kann oder eine bestimmte Aufgabe oder ein Problem lösen kann, wo man sagt, okay, da hat man auf jeden Fall immer wieder Erfolg, weil das Leben ist halt das Leben, das hat keine mathematische Gleichung. Wenn ich eine mathematische Gleichung habe, dann kann ich sagen, okay, alles klar, ich habe vielleicht 1+1 und dann ergibt das halt 2 nach den Regeln, die wir ja hier erfahren. Ne? Das ist so ein mathematisches Denken. Aber im Leben funktioniert das einfach nicht.
Liegt es vielleicht daran, dass jeder Mensch eine eigene innere Landkarte hat und ein Individuum ist? Und unabhängig davon, dass wir aus der gleichen Quelle stammen und in der Basis ja identisch sind, zumindest auch viele Gemeinsamkeiten haben, aber doch gibt es ja die Individualität. Und wenn unterschiedliche Individuen sich die gleiche Blume anschauen, könnte man sich darauf einigen, dass die Blume jetzt da vorne zum Beispiel gelb ist, in einem grünen Stiel. Aber von der Wahrnehmung her, von der Wirkung her, ist es dann doch was anderes.
Ja.
Genauso wie der Regen ist für den einen ätzend und für den nächsten hurra, ich tanze.
Genau, das hat was mit der inneren Landkarte zu tun. Klassisches NLP-Ding auch. Ja. Ich liebe NLP. Das ist auf jeden Fall richtig. Wir haben immer unterschiedliche Wahrnehmungen. Dazu mit dem Thema Blume und Gelb, da habe ich eine schöne Geschichte. Es gibt ein Naturvolk, das hat die Farbe Grün nicht. Es gibt im Sprachgebrauch bei diesem Naturvolk, ich weiß leider nicht, wo das herkommt, gibt es die Farbe Grün nicht, sondern nur Blau. Das heißt, es hat immer nur eine Abstufung für die Farbe Blau. Mhm. Das Grün ist also eine andere Form von Blau. Das ist ganz spannend. Und wenn man sich das mal überlegt und man sich mal vorstellt und sagt, okay, wir haben gelernt, der Himmel ist blau und keiner von uns weiß, ob der eine die blaue Farbe tatsächlich in derselben Art und Weise wieder also wahrnimmt wie man selbst. Also nur weil wir sagen, das ist blau, haben wir das mal gelernt und es gibt eine gewisse Abstufung. Und es kann durchaus sein, dass das Blau, was ich im Himmel sehe, ein ganz anderes Blau ist, als vielleicht jemand anders wahrnimmt. Und deswegen, um das jetzt den Loop wieder zuzumachen an dieser Stelle, finde ich es halt auch unglaublich spannend, auch mit anderen, also auch als Coach selber, sich coachen zu lassen und auch diesen Schritt zu wagen und zu sagen, okay, ich begebe mich auf ein nächstes Level und lass mich hier an der Stelle auch mal spiegeln oder einfach mal wahrnehmen, wie zum Beispiel mit dem Retreat, was du gemacht hast. Was ich allerdings auch nicht mag, aber da sind wir eins, ist so klassischerweise dieses, hey, ich zeig dir, Coach, wie du auf jeden Fall erfolgreich wirst. Und das funktioniert auf jeden Fall, weil dann sind wir bei demselben Punkt. Die Landkarte ist halt nicht immer dieselbe. Und ich finde das sehr, sehr spannend, dass es so unterschiedliche Ansätze im Coaching gibt. 2008 bin ich ja damit ein bisschen so in Berührung gekommen, habe dann damals Wingwave kennengelernt. Ja, also hat ja viel mit EMDR zu tun. Sehr spannend. Und dann, das läuft halt vorwiegend über Kurzzeitcoaching. Und das habe ich relativ häufig auch mitgemacht in verschiedenen Ausrichtungen, mit verschiedenen Coaches. Derjenige, der mich als erstes gecoacht hat, den habe ich vor kurzem mal auf dem Greater wieder getroffen. Das war ganz lustig. Der mich gecoacht hat. Den habe ich wieder getroffen und er hat mich tatsächlich erkannt. Das finde ich sehr lustig. Er hat mich mit den Sätzen begrüßt. Du hattest mal mehr Haare, du warst mal dicker und du sahst mal unglücklicher aus. Das war sehr angenehm, weil ich dachte so, boah, da 15 Jahre hast du mich erkannt, das ist ja spannend. Ja, das war ganz lustig, aber ja, worauf wollte ich hinaus? Ja, Kurzzeit-Coaching. Und dann habe ich tatsächlich für mich festgestellt, das hat mir tatsächlich gar nicht, also es hat mir immer nur kurzfristig etwas gebracht. Und für mich selber ist es zum Beispiel sehr interessant, dass ich immer jemanden habe, der mich eine gewisse Zeit lang begleitet. Das heißt, dass ich in diesem Transformationsprozess, wenn ich wirklich etwas ändern will, dass mich jemand an die Hand nimmt und sagt, okay, über diesen Prozess hinweg begleite ich dich. Das Kurzzeit-Coaching ist unglaublich stark für diesen Moment, weil man bestimmte Blockaden auflösen kann, Ängste auflösen kann. Mit EMDR kann man super Sachen machen. Ganz klasse. Aber man kann halt nachträglich, also langfristig, diese Sachen nicht integrieren. Und es ist mir jedenfalls so über die Füße gelaufen. Und bei vielen Coaches, die ich hatte, weil ich ja zum Anfang auch selber mit dem Kurzzeit-Coaching und über Wingwave ähnliche Tools auch ins Coaching gekommen bin, habe ich festgestellt, das ist nicht mein Weg. Also ich kenne Leute, die machen das gigantisch gut. Da würde ich Leute immer wieder hinschicken und sagen, hey, du hast eine Angst, du hast ein Problem, das kannst du lösen, geh da hin und lass dir das.
Mach mal NLP, mach mal Reframing, mach mal Hypnose. Und also für einzelne Aspekte kann das ganz nützlich sein, um quick and dirty zu arbeiten. Aber ja, ich persönlich mag auch mehr die umfängliche Persönlichkeitsentwicklung, auch mit dem Blick in die Historie, weil vieles von dem, was wir heute sind und wie wir heute sind, mit Altlasten überschattet ist. Und genau diese Schatten zu finden und sie zu beseitigen, das ist nicht trivial und mit einem Mal gemacht, nach meiner Erfahrung zumindest. Aber darum geht's. Im Grunde sind wir ja alle jetzt und hier schon erleuchtet. Also du und ich und jeder, der das gerade hört, bist jetzt hier im Augenblick vollständig erleuchtet. Also quasi im christlichen Glauben engelhaft, im buddhistischen Glauben im Zustand der Erleuchtung des Buddhas. Und es gibt nur noch ein paar Schleier, ein paar Schatten, ein paar alte Glaubenssätze, die dich davon abhalten, das zu sehen. Das ist das Tolle. Ne? Also im Grunde sind wir schon eigentlich angekommen, müssen nirgendwo hingehen, um uns selber zu finden. Müssen uns nichts hinzufügen, um wir selbst zu sein.
Ich muss mal wahrscheinlich hier einen Break kurz machen. Mal kurz weghören.
Oh je, das müssen wir rausschneiden. Das hat den Hund erschreckt. Ey, ey, ey.
Oh, nee, wirklich.
Da war der Elefant.
Der Elefant, genau.
Töre.
Ja, wir sind alle erleuchtet, ja. Genau so ist es. Letztendlich sind wir sind vom Prinzip her schon fertig. Ich hatte heute Morgen ein sehr interessantes Gespräch mit einem meiner Coaches. Oder beziehungsweise ist er ja gar nicht mehr mein Coachy, aber ich frage halt gerne bei meinen ehemaligen Coaches immer wieder mal nach, wie es denn gerade geht. Und die Problematik, die sich...
Du arbeitest sonntags?
Ich arbeite eigentlich nie. Arbeit, da können wir gleich nochmal drauf kommen, auf dieses Wort. Da war zum Beispiel auch wieder die Situation, dass wieder genau die alten Geister wieder hochgekommen sind. Also die alten Schleier, so wie du sie benannt hast. Das Problem ist bekannt. Und derjenige hat tatsächlich dann gesagt, naja, ich hole mir noch mal ein paar Infos und ich muss wieder ein bisschen was wissen und so. Ich kenne das ja von mir selber auch. Man muss sich einfach nur mehr Wissen aneignen. Dann wird das irgendwie schon funktionieren.
Nö, nö.
Aber es funktioniert nicht.
Nein. Jiddu Krishnamurti sagte so schön, ihr tut mir leid, ihr Westler. Ihr habt alle schon so viele Bücher gelesen. Ihr habt alle schon so viel Wissen.
Ja.
Das Denken ist euer großes Problem. Hört es noch mal auf, so in dem,
genau.
In dem Sinne. Und Eckhart Tolle sagt dazu ja, bleib im Hier und Jetzt.
Mhm.
Denn wenn ich glaube, etwas zu brauchen, was ich noch nicht habe, dann projiziere ich in die Zukunft, in eine virtuelle Zukunft, von der ich gar nicht weiß, ob sie wahrhaftig ist, ob sie genauso eintreten wird oder ob sie nützlich ist für das, was gerade ist. die Sicherheit, dass ein gewisser Samen zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgeht und ich dafür dieses Buch brauche, ist ein bisschen schwierig einzuschätzen. Es sei denn, es gibt da etwas, das nenne ich gerne im Flow sein. Wenn wir dieses tiefe Gefühl haben, dass wir im Flow sind, also wenn die Dinge eins zum anderen kommen und sich richtig gut und stimmig anfühlen, dass sie uns voranbringen, dann ist es das richtige Buch. Aber wenn wir nur etwas konstruieren, weil wir irgendwas von irgendwem gehört haben oder irgendjemand redet uns was ein, was vielleicht nützlich sein könnte, dann ist es konstruiert und dann ist es noch nicht im Flow. Mir macht das auch Spaß, neues Wissen zu sammeln. Oh, dieses Thema, jenes Thema, das bringt mich bestimmt weiter, diese und jene Erfahrung. Aber manche Dinge sind einfach so simpel. Wenn wir die Vergangenheit und die Zukunft immer mehr und mehr auf den Hier- und Jetzt-Punkt fokussieren und im Augenblick verweilen, dann können wir feststellen, gerade ist alles gut. Ja. Alles ist gut, wie es ist. Das, was nicht gut ist, ist unser Denken.
Ja, genau so ist es.
Die Projektion.
Es ist auch ganz erstaunlich, wie häufig man tatsächlich, also was heißt man, also mir geht es zumindest so, und wenn ich hier dich frage, ist es wahrscheinlich genauso.
Der war gut, der war gut.
Ja, habe ich kurz innegehalten, habe ich aufgepasst. Wir lesen ein Buch und wenn wir mit einer Erwartung herangehen, dass wir eine Information aus diesem Buch erhalten, die uns weiterbringt, dann sind wir häufig, wie du schon gesagt hast, konstruieren wir etwas in die Zukunft. Wenn wir allerdings ein Buch lesen oder ein Hörbuch hören und plötzlich feststellen, ja, genau das habe ich erlebt und jetzt ergibt es Sinn, jetzt verstehe ich das, dann ist das eine ganz andere Situation. Und zum Thema Nachdenken und in der Zukunft, in der Vergangenheit, hatte ich auch mal ein sehr interessantes Gespräch, und zwar ging es darum, hatte ein Coach das erzählt, in einem Webinar, was ich da besucht hatte, und ich durfte mit dabei sein und durfte mir das mit angucken. Und hat er den Leuten erzählt und meinte so, ja, wir können eigentlich tatsächlich nur in zwei Zeitzonen können wir denken. Und hat er gesagt, okay, wir können hier und jetzt denken und in der Zukunft. Weil alles, was wir in der Vergangenheit im Kopf haben, das ist ja schon vergangen. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, du unterliegst ja im Irrtum, weil tatsächlich ist das Nachdenken, so sagt das Wort ja schon, Nachdenken, über die Zukunft. Also wenn ich über die Zukunft nachdenke, ergibt sich daraus, dass die Zukunft bereits schon vergangen ist. Weil ich habe ja schon darüber nachgedacht, also ist das schon passiert, zumindest in den Gedanken. Und damit wird es wieder zur Vergangenheit, weil ich ja schon darüber nachgedacht habe, und damit kann ich es nicht mehr beeinflussen, weil es ja in der Vergangenheit ist. Also ich habe gar keine Kontrolle darüber, die Gedanken in die Zukunft zu projizieren, weil in dem Moment, wenn ich sie in die Zukunft projiziere, werden sie wieder zur Vergangenheit, weil sie ja bereits schon vergangen sind in meinem Kopf. Sie sind also schon weg. Es ist schon durchgelaufen. Und ich kann nur den Moment, den ich jetzt habe, tatsächlich in diesem Moment genießen, mitnehmen. Ich kann auf dieser Welle surfen, wie auch immer man das benennen will. Und wenn man sich das bewusst macht, ist das voll verrückt.
Der einzige Augenblick im Leben, an dem du wirklich lebst, lebendig bist, Dinge verändern kannst, Dinge wahrnehmen kannst, ist hier und jetzt und nicht in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit. Jetzt könnten wir natürlich die Brücke schlagen zur Naturwissenschaft. Albert Einstein mag ich an der Stelle ganz gerne, der festgestellt hat, dass die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft koexistieren.
Ja.
Das heißt, das Multiversum, das multidimensionale Multiversum, in allen Zeitvariationen existiert tatsächlich real jetzt. Es ist aber eine ziemlich hartnäckige Illusion. Und viele andere Naturwissenschaftler sehen das ja ähnlich. Vermutlich ist es so, dass wir ein Bewusstsein im Hier und Jetzt sind, das auch hin und her springen kann in die Zukunft und in die Vergangenheit von der Wahrnehmung her. Und dass wir möglicherweise eine gewisse Flexibilität haben, welche Zukunft wir uns aussuchen. Das finde ich zum Beispiel auch ganz spannend. Ganz bewusst dankbar dafür sein, dass die Dinge bereits geschehen sind, die eigentlich in der vermeintlich linearen Zukunft passieren. Und das ist das Ding, wo auch die Wünsche ans Universum da funktionieren. Mhm. Wenn wir das Gefühl haben, also in der Kopf-Herz-Kohärenz oder in der Trinität, Kopf, Herz und feinstofflichen Existenz Danke für das, was ist, und wahrnehmen können, was quasi in der linearen Zukunft dann für uns Realität ist. Somit könnten wir eine der vielen möglichen Zukunftsversionen ansteuern.
Klingt nach Transurfing. Das Buch von Wladimir.
Oh, das kenne ich nicht, ja. Aber ich glaube, den Mann mag ich.
Ja. Ja, der hat das gut beschrieben. Also es gibt ja verschiedene Theorien genau dazu. Aber Transurfing beschreibt das sehr gut und sehr bildlich und beschreibt es genau so, dass es geht darum, dass es ein gewisses Pendel gibt, ein Energiependel, das immer ausschlägt zu der, also es hat ein bisschen tiefgreifender noch einen anderen Aspekt, aber es geht darum, dass die Energie sich immer in die Richtung entwickelt, der wir halt Energie geben, ist ja klar.
Ja, ganz genau. Und deswegen, oh, da muss ich reingrätschen, ja. Ist mir wichtig. Wenn wir den Fokus auf das Schwierige und Schlechte, vermeintlich Schlechte in unserem Leben legen, dann fokussiert das auch genau diese Aspekte. Wenn wir aber auf Freude ausgerichtet sind, auf Möglichkeiten, auf Potenzial, dann öffnen sich Türen.
Mhm.
Also Energie folgt auch den Gedanken und den Gefühlen.
Dazu fällt mir gerade etwas sehr Interessantes ein. Es gibt wissenschaftliche Messungen, wie schnell das Unterbewusstsein ist. Und man hat herausgefunden, dass tatsächlich das Unterbewusstsein schneller ist als das, also wesentlich schneller als das bewusste Denken.
Ja.
Und weil du ja auch vorhin gesagt hast, wir sind ja auch die Summe unserer vergangenen Erlebnisse, klar. Und so funktionieren wir ja. Alles, was wir an Erfahrungen gesammelt haben, in dem jetzigen Leben, in der Welt, in der wir jetzt sind, projizieren wir ja auf diesen Moment heute und reagieren sozusagen daraus. Und unser Unterbewusstsein ist schneller als unser bewusstes Denken.
Mhm.
Das ist sehr wichtig, weil was du gerade erzählt hast, das passt mich genau hierhin. Und aufgrund der Erfahrung, die wir gesammelt haben, heißt das auch, dass wir unsere Landkarte ausrichten, unseren Weg ausrichten, was der nächste Schritt ist, den wir jetzt tun werden. Und es gab ein sehr interessantes Gespräch mit Richtern zu dem Thema, weil das natürlich die Frage aufwirft, kann ich für eine Straftat haftbar gemacht werden, die ich jetzt begehe, wenn doch mein Unterbewusstsein aufgrund meiner vergangenen Erlebnisse und Prägungen, die ich erlebt habe, mich jetzt dahin bringt, diese Handlung zu vollziehen. Das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch, weil das würde normalerweise das ganze Rechtssystem durcheinander bringen, weil wirklich, wenn wir gar keine Handhabung darüber haben, mit unserem Bewusstsein, mit unserem bewussten Handeln, unser Unterbewusstsein zu kontrollieren, da wäre es echt schwierig. Und da hatte ich auch ein sehr interessantes Gespräch mit jemandem und habe gesagt, ja, aber wir können genau ja das trainieren. Und das kommt jetzt wieder auf diesen Punkt. Wir können uns jedes Mal wieder trainieren, achtsam sein und reflektieren, was habe ich jetzt gerade gemacht und was heißt das für die Zukunft? Wie möchte ich in der Zukunft reagieren? Also wie möchte ich beim nächsten Mal in derselben Situation reagieren? Kann mir das bewusst machen und kann mich dann darauf trainieren und sagen, okay, hier an diesem Punkt möchte ich zum Beispiel Freude erleben. Also wenn ich jetzt, guck mal nach draußen, wir haben jetzt nicht das schönste Wetter, nehmen wir das Beispiel, und könnten sagen, ja, es ist jetzt nicht so schönes Wetter, es ist windig, es regnet vielleicht, es hagelt, keine Ahnung, und das Wetter ist blöd. Für die Zukunft kann ich mal sagen, okay, das Wetter an sich, ich kann an dem Moment nichts ändern, also nehme ich es einfach, wie es ist. Also freue ich mich doch das nächste Mal, dass wir überhaupt noch ein Wetter haben. Das ist noch unterschiedliches Wetter. Dass ich mich darüber freuen kann, dass es mal Regen, mal Sonne gibt und dass diese Sachen unterschiedlich sein werden, weil ich weiß ja, wenn Regen da ist, wird das nächstes Mal wieder Sonnenschein.
Mhm.
Ich kann mich also wieder darauf wieder fokussieren und darauf trainieren und dann kann ich mein Unterbewusstsein auch darauf trainieren, das nächste Mal anders zu reagieren. Ich glaube, das ist irgendwie auch die Aufgabe von uns Coaches, oder?
Ja, da fallen mir die Themen einerseits Awareness ein, Achtsamkeit, sich selber, die eigene Emotionen, die eigenen Gedanken wahrzunehmen und zu beobachten, also in die Beobachterrolle zu gehen, was im Übrigen durch Meditationstraining erstaunlich gut funktioniert,
ja.
In die beobachtende Position zu gehen. Da fällt mir das Thema Realitätsprüfung ein. Das Wetter ist, wie es ist. Ich bin heutzutage zumindest noch nicht in der Lage, es einfach so zu ändern. Wenn ich jetzt sage, das Wetter ist schlecht, impliziert das ja meine Erwartungshaltung, dass das Wetter anders sein sollte, als es ist. Damit kollidiere ich mit der Realität. Und das große Problem ist, die Realität gewinnt immer. Und genau das passiert häufig im Alltag, dass wir eine Erwartungshaltung haben davon, wie die Dinge sein sollten. aber sie sind anders. Und dann streiten wir mit der Realität und verballern unglaublich viel Energie und fühlen uns frustriert, weil wir diesen Kampf nicht gewinnen können. Und wir kämpfen. Überhaupt ist dieses Kämpfen an der Stelle völlig sinnfrei. Das aber als Awareness wahrzunehmen, dass es nicht nützlich ist, sondern zu akzeptieren, dass die Dinge sind, wie sie sind. It is, wie der Kölsche sagt, da ist nichts dran. Ne? Gibt ja die tollen kölschen Gesetze, die habe ich irgendwann mal wieder aufgegriffen. Der Kölner an sich ist ja ein sehr philosophischer Mensch. Realitätsprüfung ist meines Erachtens schon eine ganz gute Sache.
Ja.
Akzeptiere ich das, was gerade ist? Es geht nicht darum, mich zu unterwerfen. Ja, da kann ich ja eh nichts dran machen. Das ist fühlt sich für mich nach einer tiefen Schwingung an, nach einer schweren Energie. Und da möchte ich ja nicht hin, sondern, okay, das Wetter ist, wie es ist. Was könnte ich denn tun? Ich ziehe mir eine andere Jacke an und genieße es deswegen auf diese und jene Art. Oder ich bleib zu Hause und mach's mir schön gemütlich und kuschelig. Das ist dann einfach, wie gehe ich mit der Realität um? Ich entscheide, was ich mit der Realität mache. Aber ich streite nicht damit, nur weil ich im Kopf habe, es müsste jetzt anders sein.
Ja. Das ist, weil er mich hier gerade so anguckt.
Auch ist ja ein Dog-Talk, ne? Der will ja was zu sagen haben.
Willst du
ja
auch was zu sagen haben, Dicker, ne? Hallo? Ja. Ist dein guter.
Also wir haben hier dieses riesige Flauschteil, was immer zwischen uns hin und her flitzt und sich kraulen lässt. Ne? Deswegen ist es ja der Dog-Talk. Der Dog ist immer dabei. Der
holt seine Realität ab und man kann diese Übung, diesen Realitätscheck, kann man super auf alle möglichen Sachen projizieren. Im Alltag funktioniert das immer. Zum Beispiel auch beim Hundegassi gehen, weil wir jetzt gerade dieses Thema haben. Und weil Wilson ja auch noch relativ jung ist und auch noch viel Erziehung braucht, damit er so funktioniert, wie wir das gerne hätten oder wie du das gerne hättest, damit du halt keinen Frust hast mit der Realität, nämlich mit den anderen Menschen, die dann vielleicht rumlaufen und sagen, ihr Hund läuft ja voll rum, ist das nämlich auch eine super Übung. Und auch da, wenn Wilson halt nicht Fuß geht, dann ist das halt so. Ne? Aber trotzdem bringt das natürlich Frust mit sich, weil es so nicht.
Aber dann kann ich mich entscheiden, wie gehe ich mit der Realität um. Ne? In dem Falle entscheide ich mich dazu, mir etwas zu überlegen, wie ich ihm kommunizieren kann, was ich brauche, damit wir beide gut miteinander klarkommen. Er gibt ja auch Signale, was er gerne möchte und braucht. Er kann nicht alles. Er ist ja ein junger Jagdhund. Er kann tatsächlich einfach nicht alles tun hier im Kontext mit unserer Zivilisation. Ich kann ihn nicht einfach frei laufen lassen. Er würde niemandem wirklich wehtun, aber er würde quer über die Straße laufen, Leute anspringen vor Freude, würde irgendwas in die Schnauze nehmen, sich möglicherweise vergiften, weil er irgendeinen Quatsch frisst, irgendwelche Tieren hinterherjagen. Das ist nicht akzeptabel. Deswegen muss ich ihm einen gewissen Rahmen beibringen, in dem er sich bewegen kann, damit er in unserer Kultur, in unseren Breitengraden klarkommt und die anderen keine Ängste mit ihm haben.
Ja.
Und das ist ja auch, worum es hauptsächlich geht. Also, wenn es um mich geht, dann kriegt er ganz viel Freiheit. Ne? Dann mache ich jetzt die Tür auf und lasse ihn mal eine Stunde laufen. Dann bringt er uns dann irgendein Böckchen mit oder einen Hasen und so. Dann können wir was kochen, ist auch schön. Aber das ist ja nicht okay. Ne? Da gibt es ja bestimmte Absprachen.
Oh, du musst ja leider runter, Dicker. So, die darfst du nicht hoch.
Nein, nicht auf die Sitze, genau. Ist zum Beispiel eine Absprache. Wilson, runter. Super, genau. Toll machst du das.
Tja, jetzt wurde gerade ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Es gibt eine schöne Geschichte aus dem Kindergarten. Zum Thema, da passt das nämlich auch sehr gut. Der Kindergarten meiner Kinder hat das sehr gut gemacht. Wenn die Kinder raus wollten, und das Wetter war nicht sonnig, sondern es war regnerisch oder es war draußen Matsch, dann haben die Erzieherinnen dort haben das folgendermaßen gemacht. Oh, du musst zurück. Die haben das folgendermaßen gemacht. Die haben gesagt, prüfe doch, ob du Wechselsachen mit hast. Und die Kinder wurden dahingehend erzogen oder wurden gezeigt, welche Konsequenz hat das, wenn sie das jetzt machen wollen. Also die können sich frei ausleben in ihrer Realität, wie sie das machen wollen. Sie können also raus in den Matsch springen gehen. Und sie müssen halt prüfen, ob sie Wechselsachen mit haben, weil wenn sie jetzt nass werden, dann müssten sie halt sich umziehen, weil sonst würde die Konsequenz heißen, ich bin krank. Und so war zum Beispiel, weil jetzt fiel mir zum Thema Wetter ein, so wurde zum Beispiel dem Wetter halt immer etwas Gutes abgekommen. Je nach Wetter haben die Kinder sich entscheiden können, was mache ich. Und wenn die sagen, ich möchte halt rausgehen in den Matsch und ich möchte das halt genießen, dann können die das machen. Und so ein Glaubenssatz, den wir ja häufig haben, ist ja, oh, es regnet, wir können nicht rausgehen. Das ist ganz schlimm. Und da gab es eine andere coole Szene von meinen Kindern, es hat geregnet. Es war sehr warm gewesen, irgendwann hat es geregnet. Da haben meine Kinder auf der Straße gelegen in der Pfütze und haben sich wie Bolle gefreut und haben sich da in der Pfütze irgendwie rumgetollt, weil ich gesagt habe, ja, hey, es ist warm, es ist Wasser, die Klamotten müssen eh gewaschen werden. Ja, wenn ihr Bock habt, dann geht doch einfach raus und macht ein bisschen. Und dann haben die sich im Matsch ein bisschen rumgetollt. Und wie alt waren sie? Ich glaube, meine Tochter war zu dem Zeitpunkt schon 10 und mein Sohn 7. Also auch schon ein bisschen fortgeschrittener, aber die hatten einfach Bock, das so für sich zu benutzen. Und so kann man der Sache auch was Gutes abgewinnen. Das heißt, wir müssen auch diesen Glaubenssatz, können wir jedes Mal wieder überprüfen, das Wetter ist schlecht, ist auch ein Glaubenssatz. Hm. Ja. Und ich habe einen Glaubenssatz, ich muss mal kurz raus.
Das System pausieren.
Ja, das können wir bestimmt. Ah, siehst du, zu viel Kaffee. Geht aber weiter, da sind wir zurück. Live und in Farbe. Glaubenssätze. Alex, Glaubenssätze.
Das glaube ich nicht.
Das glaubst du nicht?
Nein, das glaube ich nicht. Dass das ein gutes Thema ist, freischnauze darüber zu reden.
Ah, wie
Nee.
Glaubst du nicht?
Nee, glaube ich nicht. Ist das ein Glaubenssatz, den ich nicht glaube? In der Tat habe ich es häufig mit Glaubenssätzen zu tun. Gerne mache ich das in meinen Coachings. Wenn ich meine Coaches dabei erwische, wie sie einen Glaubenssatz rezitieren, oft ist es so irgendwas aus der Familie, von den Eltern oder sowas. Ja. Ne? Du darfst es nicht, du kannst es nicht und das ist so und so und man soll nicht so. So diese aus der Metaebene, wo einfach kein Weg dran vorbeiführt. Und damit konfrontiere ich die Leute dann gerne und sage, hör mal, ist das denn wirklich wahr? Stimmt das heute noch für dich? Du hast es vielleicht früher mal übernommen. Möglicherweise hat es für dich funktioniert, aber ist das denn heute noch richtig? Ja, wie? Stimmt, ich kann ja darüber nachdenken. Ja, genau. Und du kannst sogar eine andere Entscheidung treffen. Oder lass uns das mal anders formulieren. Wie hättest du es denn heute gerne? Was ist denn deine Wahrheit heute? Es ist ganz spannend, wenn Menschen dann plötzlich quasi sich befreit fühlen, über Dinge nachzudenken, die ja eigentlich in Stein gemeißelt sind. Und diese Glaubenssätze, die interessant, nochmal um die Kurve zu kriegen, kommen oft aus dem Unterbewusstsein. Das heißt, wir sind so programmiert, dass ganz viel Glaubenssätze im Unterbewusstsein für uns den Alltag erledigen. Und dann ist es voll cool, wenn wir uns erstens der Glaubenssätze bewusst werden, sie einmal formulieren, uns anschauen, sind sie zuträglich, sind sie nützlich? Und wenn ja, super, dann behalte ich die, dann können die als automatisches Programm im Unter- und weiterlaufen oder uns entscheiden, und wir können uns entscheiden, das ist ja cool, sie anders zu formulieren oder sie loszulassen. Und dann fordere ich meine Coaches meist auf, mach mal eine Liste von Glaubenssätzen. Beobachte dich mal eine Woche lang, wenn irgendwelche Kalauer rauskommen. Und dann schreib sie auf. Übrigens gibt es eine ziemlich coole Sache von Byron Katie, The Work. Damit arbeite ich auch schon mal gerne. Damit kann man sehr schön so Glaubenssätze umdrehen und zu einer neuen Realität formulieren. Es ist eine von vielen Möglichkeiten.
Glaubenssätze. Glaubenssätze sind auch sehr praktisch für uns, weil wir sind ja, also die Menschen, wir bekommen ja sehr viele Eindrücke von links und rechts und wir müssen uns ja irgendwie orientieren in unserer Welt und deswegen helfen uns ja Glaubenssätze auch teilweise, weil sie uns ja automatisch bestimmte Prozesse einfach abnehmen. Wir müssen über Sachen nicht mehr nachdenken, wir müssen nicht mehr urteilen, wir müssen das nicht mehr einschätzen, ist es eine Gefahr für uns oder nicht. Mhm. Dieser Glaubenssatz hilft uns einfach, die Umwelt einfach schneller wahrzunehmen. Und wir Menschen sind ja, oder unser Körper ist ja so gebaut, vor allem unser Gehirn ist ja auf Stromsparen ausgelegt. Wir wollen ja auch grundsätzlich erstmal nichts verändern, weil eine Veränderung kostet ja immer Energie. Deswegen ist ja so ein Glaubenssatz relativ einfach. Nehmen wir es einfach mit. Einer meiner Lieblingsglaubenssätze, den ich vor kurzem aufgelöst habe, der auch sogar ein bisschen lustig ist, oder vor einigen Jahren habe ich den aufgelöst, im Rahmen eines Lagerfeuers mit meinen Kindern. Meine Kinder wollten gerne am Lagerfeuer ein bisschen kokeln. also ne, mit Feuer spielen, wenn man das Wort nicht kennt. Und ja, und dann fiel mir eine Wahrheit ein, die mir von meinen Eltern mitgegeben wurde und von deren Eltern. Und das war früher bei uns einfach so, wer kokelt, macht nachts ins Bett.
Was?
Ja.
Also den kenne ich nicht.
Ja, siehst du, das war so ein, vielleicht so ein typisches Ostding.
Hatte ich deswegen nie ein Bettnässer-Problem.
Ja, okay, kann das sein. Ja. Ja. Okay. Lustigerweise auch, weil du meintest Karlauer. Ich komme übrigens aus der Nähe von Karlau.
Ah.
Das ist doch noch so lustig. Ja, aber wer kokelt, macht nachts ins Bett. Das wurde häufig benutzt, um ja den Kindern halt früher halt diese Angst zu machen. Okay, du darfst halt vorher nicht spielen. Wobei zum Beispiel auch einer meiner Lieblingsglaubenssätze, die ich gerne zitiere, Märchen sind. Märchen sind super Glaubenssätze. Funktionieren super bei Angst. Geh nicht alleine in den Wald. Der Wolf wird dich fressen. Vertraue den alten Frauen nicht, die alleine irgendwo wohnen. Tatsächlich sind diese Geschichten ja entstanden, weil ja bestimmte Ängste bestanden haben. Und dann gibt es diese Geschichten und den Kindern wurde eine bestimmte Angst mehr oder weniger damit gemacht. Oder mach immer dein Bett, sonst schneit's nicht. Ja, wir kennen alle diese Märchen. Es ist ganz lustig. Und diese Glaubenssätze, die wir halt verinnerlichen, das ist, muss ja nicht so was Triviales wie ein Märchen sein, aber du hast natürlich recht, häufig sagen wir einfach bestimmte Sachen. Heute Morgen zum Beispiel mit dem Coach, mit dem ich auch gesprochen habe, der meinte zu mir, naja, es ist halt so, wir Menschen sind halt Gewohnheitstiere. Und da habe ich gesagt, ja.
Stopp.
Ja. Der Mensch, also du bist immer das, was du denkst, dass du das bist. Und deine Realität ist immer das, was du von dir denkst.
Du bist, was du isst.
Ja, du isst, was
Glaubenssatz.
Genau. Ja. Hm. Und wenn du mal denkst, dass wir Menschen, also vor allem du, meinte ich ja zu ihm dann, ein Gewohnheitstier bist, dann ist das so. Dann ist das wahr. Es ist genau so, wie du es sagst.
Das ist wahr. Deine Realität, genau.
Und du darfst es total einfach auflösen, indem du einfach diese Sachen reflektierst und das in Frage stellst. Weil wir dürfen das zweifeln. Ich liebe ja zweifeln. Das ist eine meiner stärksten Methoden, die ich gerne nutze, ist das Thema Zweifel. Und die Frage, zweifle doch erstmal alles an.
Reichtum kommt nur durch harte Arbeit.
Ja.
Mein Vater spiegelte auf mich, projizierte auf mich zum Beispiel auch. Er sagte über sich, ich bin ein guter zweiter Mann, aber kein guter erster Mann.
Mhm.
Was habe ich als 7-jähriger Bub adaptiert? Selbstverständlich, ich bin ein guter zweiter Mann. Also habe ich mich selten in die erste Reihe und in die Front gestellt, habe mich aber immer wieder dabei erwischt, dass ich plötzlich in der Front stand. Warum auch immer. Naja, und dann habe ich das dann irgendwann akzeptiert, dass ich automatisch irgendwie da auf dieser Pole Position lande an vielen Stellen und habe das akzeptiert und habe mich dann irgendwann nicht mehr unwohl damit gefühlt, weil das war nämlich das Problem. Wenn ich im Fokus stand, habe ich mich unwohl da gefühlt, nervös, aufgeregt und sowas. Gar nicht nötig. Also wenn es um Geld geht, um Gesundheit geht, um Verhalten, wie zum Beispiel die Frau neulich, die mit ihrem Hund mir entgegenkam und dann sagte, das macht man doch so nicht.
Genau.
Das kann man doch nicht tun. In einem gewissen Kontext hatte sie erzählte von einer Geschichte, freilaufender Hund, der ein Reh und so angefallen hatte. Da muss man doch den Hund an die Leine nehmen. Das ist ihre Meinung, aber das ist im Grunde schon ein Glaubenssatz, den sie mir überstülpen wollte. Ich halte das für sinnvoll, einen Hund an der Leine zu führen, wenn die Brut- und Setzzeit ist, davon mal abgesehen. Aber das war so richtig urig. Ne? Diese Frau lebte nur nach Glaubenssätzen und alten Parametern. Da war nichts mehr Frisches, Neues oder Flexibles dabei. Aber, und das ist das Tolle dabei, wenn wir unsere Glaubenssätze entdeckt haben, ist das der erste Schritt, um sie zu verändern oder um sie stärker zu integrieren und uns dabei wohlzufühlen mit unseren Automatismen.
Ja. Wenn wir den Mut dazu aufbringen, auch wirklich was zu verändern. Das war zum Beispiel auch ein Learning bei mir, weil du mich ja in den Loop jetzt fertig zu machen gefragt hast, was war denn mit dem Buch, war das so kompliziert geschrieben? Und das war tatsächlich ein Problem. Ich war nicht bereit dafür. Ich war nicht bereit dafür, wirklich mich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen und mir zu überlegen, okay, warum funktioniert das denn nicht? Sondern habe das versucht, bei mir zu erklären über Wissen.
Mhm.
Anstatt bei mir selbst tatsächlich diese Ursache zu suchen und zu sagen, warum funktioniert das denn nicht? Warum kann ich das so im Einfachen nicht umsetzen? es muss doch normalerweise funktionieren, ich habe doch dieses Wissen, aber ich konnte es nicht umsetzen, weil ich noch viele Glaubenssätze hatte, die mich einfach davor gehindert haben, einfach diese Sachen umzusetzen. Und ich war letztes Jahr auf dem Greater Festival, durfte ich sprechen auf der Bühne und da habe ich auch genau über dieses Thema gesprochen, auch über meine Geschichte, was da passiert ist. Und letztendlich ist es so, dass ganz viele Menschen viele Bücher lesen, viele Sachen mitmachen, Filme gucken, Hörbücher hören, Coachings mitmachen, im Nachhinein aber dann enttäuscht sind, weil sie sagen, ich kann gar nichts verändern, weil sie einfach von sich aus innerlich noch nicht bereit sind, wirklich diesen Step zu machen, eine Veränderung hervorzurufen und auch nicht gewillt sind, die Sachen zu reflektieren und gerne diese alten Glaubenssätze einfach spiegeln und sagen, das muss man ja so machen. Der Kuckuck macht nachts ins Bett, der Hund muss an der Leine geführt werden oder ich kann das gar nicht machen, weil alle anderen blöd sind oder das Wetter schlecht ist.
Die Menschen sind schlecht.
Die Menschen sind schlecht.
Ja, genau. Ja, großartig. Wir haben jetzt schon eine gefühlte Dreiviertelstunde frei Schnauze gesprochen. Und nach meiner Wahrnehmung ist das erstmal ein rundes Ding. Und ich bin, ganz ehrlich, neugierig, wenn das im Podcast-Kanal angekommen ist,
ja.
ob wir damit Resonanz erzeugen können. Und wenn dem so ist, bitte nicht vergessen, unten liken und weiterleiten und ruhig mal einen Kommentar dazu schreiben. Dann gibt's auch noch eine weitere oder vielleicht sogar noch eine dritte und eine vierte Folge. Wir werden sehen. Toll, dass ihr dabei wart und mit zugehört habt und vielleicht war der eine oder andere Impuls dabei, der euch einen Schritt weitergebracht hat.
Danke, Alex. Dann gehen wir jetzt noch eine Runde Gassi, oder?
Freie Schnauze.